Das Ischinger-Protokoll auf 1 weist von einem Treffen, das die ARD wohl erklären muss. Klimacheck für alle Gesetze, Grüne auf dem Weg zum Superministerium. Biowaffen in der Ukraine, welche geheimen Unterlagen hat Moskau wirklich? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zwei Jahre nach dem Finanzskandal im Rundfunk Berlin-Brandenburg gibt es nun neue Fragen an den Sender. Denn auf 1 hat im Abschlussbericht des RBB-Untersuchungsausschusses im Landtag Brandenburg eine brisante Entdeckung gemacht. Es geht um Verbindungen der früheren Intendantin und ARD-Vorsitzenden Patricia Schlesinger mit Wolfgang Ischinger. Denn der langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz war ebenfalls Gast bei den aus Zwangsgebühren finanzierten Abendessen im Hause Schlesinger. Bei seiner Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss räumte er ein, bei dem Treffen habe es sich, Zitat, nicht um eine private Veranstaltung gehandelt. Besonders brisant, an den genauen Zeitpunkt konnte sich Ischinger nicht erinnern. Es müsse aber Anfang 2020 oder Anfang 2022 gewesen sein. In beiden Fällen waren es also die Wochen vor den zwei entscheidenden weltpolitischen Ereignissen der jüngsten Vergangenheit, der Ausrufung einer Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Krieges. Doch weshalb war Ischinger, der in Deutschland vermutlich die intensivsten Kontakte zu global agierenden Politikern und Militärs unterhält, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt bei einem konspirativ wirkenden Treffen einer hochrangigen ARD-Funktionärin? Die Brandenburger Abgeordneten sind dieser Frage offenbar nicht nachgegangen. Wohl auch, weil dies nicht der Auftrag des Untersuchungsausschusses war. Auch die übrigen Gäste sind nur lückenhaft dokumentiert. Demnach handelte es sich unter anderem, so wörtlich, um den damaligen Chef der Charité, also genau jener Einrichtung, die in der Corona-Zeit eine gewisse Scharnierfunktion zwischen staatsnaher Wissenschaft und Politik innehatte. Auffallend sind auch der einzige Hinweis auf die besprochenen Themen. Laut Vernehmungsprotokoll gab Ischinger zu, Zitat, aber es ging natürlich in unseren Gesprächen an diesem Abend auch um grundsätzliche politische Fragen. In dem Dokument des Landtages sind anschließend mehrere Zeilen geschwärzt. Die geheim gehaltenen Stellen wirken, als wären dort Namen aufgelistet. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Robert Habeck könnte bald das wichtigste Ministerium in Deutschland sein. Denn aktuell liegen Pläne vor, wonach alle Gesetze, die im Bundestag beschlossen werden, erst einen Klimacheck durchlaufen müssen. Dieser soll alle Vorlagen auf ihre Klimaverträglichkeit prüfen. Es ist sogar geplant, zukünftige Gesetze gemäß ihres CO2-Ausstoßes zu klassifizieren. Erste Fragen der Ausgestaltung seien bereits geklärt, so ein Sprecher des Ministeriums. Kritiker befürchten, dass damit die Grundlage für ein neues Superministerium geschaffen werden soll. Denn das für Klimaschutz zuständige Wirtschaftsministerium hätte dann die Möglichkeit, jegliche Vorhaben des Parlaments zu verhindern. Die Idee ist übrigens nicht neu. Bereits zum Bundestagswahlkampf 2021 planten die Grünen ein Klimaschutzministerium mit Vetorecht für alle Gesetzesvorschläge einzuführen. Das Militär der USA bereitet sich offenbar konkret auf die Errichtung einer nördlichen Front vor. Denn nun sollen auch in Finnland insgesamt 15 amerikanische Stützpunkte entstehen. Ein Dokument mit den genauen Standorten liegt auf 1 vor. Dabei handelt es sich um diese Gemeinden in dem nordischen Land. Deutlich zu erkennen ist eine Konzentration im Süden Finnlands. Darunter ist auch der Marinestützpunkt Kirkkonummi am finnischen Meerbusen. Die Basis ist von zentraler Bedeutung für eine Kontrolle dieses schmalen Ausläufers der Ostsee. Genau an diesem Punkt kann das russische Sankt Petersburg geradezu ideal blockiert werden. Aus diesem Grund erzwang die Sowjetunion 1944 in Kirkkonummi ein Pachtgebiet für ihre Marine, räumte den Ort jedoch im Jahr 1956. Neben dem Stützpunkt für Kriegsschiffe planen die USA unter anderem 4 Einrichtungen der Luftwaffe sowie eine Reihe von Übungsplätzen. Spätestens mit der Einführung des Bürgergeldes auch für Migranten gilt Deutschland als Land, in dem sich die Steuertöpfe auch für Nichtstaatsbürger öffnen. Und das auch, wenn diese selbst nach geltendem Recht keinen Anspruch auf Asyl haben und lediglich geduldet werden. Allein in Bremen flossen im Vorjahr rund 8 Millionen Euro finanzielle Unterstützung an Einwanderer aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Darunter versteht der Gesetzgeber Länder, in denen keine Verfolgungsgefahr vorliegt. Dies geht aus einer auf eins vorliegenden Mitteilung der bremischen Bürgerschaft hervor. Demnach bezogen letztes Jahr insgesamt 4.914 Ausländer in Bremen Sozialleistungen. Rund ein Viertel davon stammt aus sicheren Herkunftsstaaten, darunter vor allem aus Albanien, Serbien, Ghana, Nordmazedonien und Georgien. Insgesamt wurden auf der Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes 6,8 Millionen Euro in Bremen sowie weitere 1,2 Millionen Euro in der Stadtgemeinde Bremerhaven ausgezahlt. Und um mögliche Friedensgespräche im Ukraine-Krieg geht es im heutigen Nachrichtentelegramm.
Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich über das geltende Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen hinweggesetzt. Nach dem EM-Spiel Deutschland gegen die Schweiz flog sie wenige Minuten vor Mitternacht weiter nach Luxemburg. Ihre eigene Partei, die Grünen, hatten sich vehement dafür eingesetzt, dass das Nachtflugverbot auch während der Europameisterschaft in Kraft bleibt. 4 von 5 Syrern in Deutschland verfügen nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung. Dies geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Ähnlich sehen die Zahlen für Iraker und Afghanen aus. Auch unter den Irakern verfügen 82,3% nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung. Bei den Afghanen sind es mit 78,3% etwas weniger. Unter den Deutschen dagegen sind es nicht einmal 30%. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán ist zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Konfliktes mit Russland in die Ukraine gereist. Nach Angaben seines Regierungssprechers möchte er sich dort für den Frieden in Europa engagieren. Orbán zählt innerhalb der EU und der NATO zu den größten Gegnern der militärischen und finanziellen Unterstützung für die Ukraine. Zuletzt hatte er das Land 2012 bereist. Wenige Tage vor der Stichwahl zur Nationalversammlung in Frankreich hat Marine Le Pen den Willen ihrer Partei bekundet, die Regierung zu übernehmen. Dazu sei man auch bereit, in einer Koalition zu regieren, solange der RN klar die stärkste Kraft sei. Nach eigenen Angaben hat Le Pen bereits eine Regierungsmannschaft zusammengestellt. Sie selbst wolle allerdings einem möglichen Kabinett nicht angehören, sondern erneut den Fraktionsvorsitz im Parlament übernehmen. Die Streitkräfte der Ukraine wollen im Krieg gegen Russland in Zukunft auch verstärkt Gefängnisinsassen rekrutieren. Mehr als 3000 Häftlinge sind nach Angaben der Nachrichtenagentur AP bereits auf Bewährung entlassen und in die ukrainische Armee aufgenommen worden. Nach mehr als 2 Jahren im Krieg benötigt die Ukraine inzwischen dringend Ersatz für die Soldaten, die an der Front gefallen sind.
Stellen die USA in der Ukraine Massenvernichtungswaffen her? Diese brisanten Behauptungen äußerte jedenfalls jüngst ein hochrangiger Offizier der russischen Armee. Doch welche Beweise hat Moskau für diese These? Meine Kollegin Nathalie Ziske hat recherchiert und Bernhard Riegler mit ihr gesprochen.
Bereits im Frühjahr 2022 kolportierte sie Russland als einen Kriegsgrund. Geheime US-Labore in der Ukraine. Und tatsächlich gilt mittlerweile als bestätigt, dass Washington entsprechende Forschungseinrichtungen in dem Land unterhielt. Nun hat Moskau das Thema erneut aufgegriffen. Zugeschaltet ist mir jetzt meine Kollegin Nathalie Ziske. Servus Nathalie. Nathalie, welche Neuigkeiten hat die russische Seite ins Spiel gebracht?
Nun, es war niemand Geringeres als Generalleutnant Igor Kirillow, der bereits am 25. Juni vor die Presse trat. Er ist Chef der strahlenchemischen und biologischen Abwehrtruppen der russischen Streitkräfte. In einer rund 14 Minuten langen Erklärung bezeichnete Kirillow die Ukraine als das Zitat auffälligste Beispiel für eine militärisch-biologische Kolonisierung durch die USA. Denn Washington habe eine Gesundheitsreform Kiews genutzt, um die Entwicklung von biologischen Waffen zu verschleiern und hat damit sowohl gegen ukrainische Gesetze als auch gegen internationales Recht verstoßen. Zudem erklärte er, dass gefährliche Pathogene in ukrainischen Labors untersucht werden und die USA biologische Proben ins Ausland exportieren.
Das sind schwere Anschuldigungen. Doch hat das russische Verteidigungsministerium dafür auch Beweise vorgelegt?
Ja, tatsächlich verweist Kirillow auf eine ganze Reihe von Dokumenten. Angeblich wurden sie während der speziellen Militäroperation erobert. So wird der Krieg in Russland ja weiterhin offiziell genannt. Dabei soll es sich um eine Korrespondenz handeln, die eine Zusammenarbeit zwischen US- und ukrainischen Gesundheitsbehörden belegt. Zudem nennt der Generalleutnant Beispiele für spezifische Forschungsprojekte, bei denen gefährliche Pathogene untersucht wurden. Er verweist auf Berichte über den Export biologischer Proben aus der Ukraine in die USA. Und er zitiert Aussagen über unzureichende Sicherheitsmaßnahmen in ukrainischen Laboren. Auffällig ist aber, keines dieser Dokumente wurde bislang vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht. Letztlich können wir diese Aussagen also nicht überprüfen. Meine Einschätzung ist, derartige Dokumente wird die russische Armee vermutlich wirklich erbeutet haben, aber sicherlich wird Moskau die Inhalte auch im Sinne seiner Ziele interpretieren.
Russland behauptet zudem, die Produkte dieser Labore würden auch exportiert. Das bedeutet, dass auch weitere andere Staaten in die Produktion biologischer Waffen eingebunden sind. Egal auf welche Weise. Nennt Moskau hier konkrete Namen?
Auch hier bleibt Kirillow eher vage. Er verweist auf ähnliche Aktivitäten in Afrika. Auch diese Behauptung ist generell nicht unglaubwürdig. Zugleich zielt sie vermutlich auf die Öffentlichkeit der afrikanischen Staaten, die sich zuletzt Russland zugewandt haben. Vor allem Länder in der Sahelzone. Konkret nennt Kirillow die NATO-Staaten Polen und Rumänien. Also jene Länder in Osteuropa, die am deutlichsten antirussische Positionen beziehen. Dabei geht es aber um Importe in die Ukraine. Wörtlich sagte er, das Land wird zu einer Deponie für abgebrannte Kernbrennstoffe und gefährliche chemische Abfälle. Die Hauptversorgungsrouten werden über Polen und Rumänien organisiert, während organisatorische, logistische und finanzielle Fragen persönlich vom Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine, Andriy Ermak, betreut werden. Mit diesen Substanzen kann eine sogenannte schmutzige Bombe hergestellt und anschließend unter falscher Flagge verwendet werden.
Nathalie, danke für das Gespräch. Alles Gute nach Berlin.
Spätestens seit dem inszenierten Skandal um das vermeintliche Geheimtreffen von Potsdam wird Martin Sellner von deutscher Politik und Systemmedien dämonisiert. Sogar die Einreise nach Deutschland wollte man dem Österreicher verbieten, allerdings rechtswidrig, wie sich zuletzt herausstellte. Am Rande der Pegida-Demo vom Montag verrät der Gründer und Chef der Identitären Bewegung Österreich, warum das System sich mit der Remigrationsdebatte keinen Gefallen getan hat.
Nach den ersten Diskussionen über ein Einreiseverbot waren sie bereits im Passau Kaffee trinken, was man durchaus als Provokation interpretieren kann. Warum haben Sie Ihren ersten Auftritt jetzt nicht in Potsdam absolviert? Hatte das Termingründe oder wollten Sie das Establishment nun doch nicht bis zum Äußersten reizen?
Ich glaube, gereizt habe ich genug. Ich wollte auch die Nerven vom Herrn Schubert, dem Potsdamer Bürgermeister, etwas schonen. Der hat ja gerade auch andere Probleme und Skandale. Und ich war ja schon in Potsdam. Ich habe ihm einen Geschenkkorb überreicht und vor allem fand ich es passend, meinen Wiedereintritt nach dem Fall des Einreiseverbots in Deutschland bei einer Demo, bei einer Kundgebung bei Pegida in Dresden zu feiern. Allerdings werde ich passend nicht erspart bleiben. Ende Juli habe ich eine Lesereise geplant, Arbeitstitel von Passau bis Potsdam, und da werde ich auch dem Herrn Schubert und der schönen Stadt Potsdam, wo alles begann, einen Besuch abstatten.
Ist das Einreiseverbot nach Deutschland und auch in die Schweiz, aber auch der Eintrag in der Fahndungsdatenbank der Bundespolizei nun eigentlich endgültig vom Tisch? Wie ist der Stand in diesem Verfahren?
Ich gehe es einen Punkt nach dem anderen durch. Ich bin tatsächlich von Einreisesperre befreit. Die Stadt Potsdam wird nicht dagegen vorgehen und das Verfahren ist im Sande verlaufen. Ob ich doch in der Fahndungsdatenbank der Bundespolizei bin, vermag ich im Moment nicht zu sagen. Aber wie man sieht, ich bin jetzt hier in Dresden auf freiem Fuß und bis jetzt haben sie mich an der Einreise nicht gehindert. Ich glaube eher, dass sie den Mantel des Schweigens über das verkorkste Verfahren breiten wollen. In der Schweiz besteht kein Einreiseverbot und meine Einreisesperre in den Kanton Aargau ist abgelaufen und was die Zukunft bringen wird bezüglich anderer Einreisesperren, anderer Blockaden. Das werden wir sehen. Ich glaube aber, die Episode ist eher vorbei. Das war ein Schuss in den Ofen für das Establishment und sie haben sich damit gehörig blamiert.
Das Einreiseverbot erfolgte nach den Berichten über das Treffen von Potsdam und der folgenden Selbstmobilisierung des Establishments. In der Folge wurde Maximilian Krah innerhalb seiner Partei kaltgestellt und die AfD-Vorsitzenden tun sich, wie etwa im Auf1-Interview in der vergangenen Woche gesehen, erkennbar schwer mit dem Wort Remigration. Könnte man sagen, das Einreiseverbot ist gekippt, aber die Anti-Rechts-Kampagne war durchaus erfolgreich?
Ich würde soweit nicht gehen. Ich bin der Ansicht, dass die Anti-Remigrationskampagne von Potsdam insgesamt eine Niederlage für das Establishment war. Denn das Ziel war tatsächlich, den Begriff nicht nur aus der AfD, sondern aus dem gesamten rechten Diskurs zu verbannen, so dass er nie wieder verwendet wird. Und de facto ist Remigration millionenfach bekannt geworden, auch dank des Korrektivs und dank der Stadt Potsdam. Die Stadt Potsdam hat Kleinberg geben müssen, das Korrektiv wurde abgeurteilt, Schraven musste Aussagen teilweise zurücknehmen und sogar die AfD hat sich trotz einiger hier erwähnten Zurückhaltungen klar zum Begriff der Remigration bekannt, offiziell auf ihrer Seite abrufbar. Sie haben ein Positionspapier zum Begriff der Remigration.
Wird das Bargeld endgültig abgeschafft und kommt nun die digitale Währung? Seine Prognose äußert auf 1 Wirtschaftskorrespondent Thomas Bachheimer, Chefökonom des Edelmetallhandelshauses Goldvorsorge, exklusiv gegenüber auf 1.
Also wir werden einen Euro haben, aber nicht so, wie er jetzt ist. Also wir werden wahrscheinlich eine CBDC bekommen.
Also eine Digitalwährung?
Ja, eine zentralisierte Digitalwährung, wo man dann jederzeit, wenn wir zwar da reden, kann ich die Parkour nicht zahlen, wenn man meinen Chip abstellen kann. Und wenn Sie 3 Flaschen Bier kaufen, dann sagt die Krankenkasse, also höhere Gebühren, weil wir wissen, was sie gekauft haben
und so weiter. Gibt es kein Bargeld mehr, glaube ich.
Ja, das ist ja auch das Problem, wo ich ein bisschen skeptisch bin bei den BRICS-Staaten, denn man hat als Überbau über die zuvor genannten russischen und chinesischen Zahlungssysteme Enbridge gebaut. So wie vorher vergessen zu erwähnen, das Enbridge, das ist schon ein sehr modernes Zahlungs- und Abrechnungssystem, was viel effektiver, viel schneller ist und auch bereit ist, mit digitalen Währungen zu arbeiten. Das heißt, auch die BRICS-Staaten haben hier was vor und eine digitale Währung ist für den Bürger, das haben wir eh schon öfter besprochen, natürlich immer das Ungurteste, was man als Geld haben kann.
Wie Thomas Bachheimer die Zukunft des Euro einschätzt und wie Sie Ihr Erspartes in Zeiten hoher Inflation retten können, erfahren Sie in der vollständigen Sendung auf 1 Spezial. Beim gestrigen EM-Achtelfinale gegen die Türkei mussten die österreichischen Fans nicht nur fußballerische Nehmerqualitäten beweisen. Das zeigte sich auch in der politischen Nachbetrachtung. Als der türkische Torschütze Meret Demiral beim Schlusspfiff seinen Jubel mit dem sogenannten Wolfsgruß bekräftigte, hätte dies den Medien Grund zur Sorge bieten müssen. Denn die Geste wird von den sogenannten Grauen Wölfen verwendet, die von einem islamisch-großtürkischen Reich träumen und in der Vergangenheit für zahlreiche Terrorakte verantwortlich waren. Seit 2019 ist sie in Österreich verboten. Doch zugleich empörten sich dieselben Medien massiv über österreichische Fans, die etwa das verbotene Lied L'amour toujours von Gigi D'Agostino angestimmt haben sollen. Diese Grafik lässt keinen Zweifel offen. Sie zeigt die Geburtenraten in Deutschland in den vergangenen Jahren und sie sind regelrecht im freien Fall. Das ergibt eine Auswertung aus den Daten des Statistischen Bundesamtes. Gründe nennt die Behörde nicht, aber das ist auch nicht ihre Aufgabe. Nicht zu übersehen ist jedoch ein zeitlicher Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Genau 9 Monate nach Einführung der Geninjektion war die Geburtenrate in Deutschland, wie in vielen Ländern weltweit, massiv eingebrochen. Ein Trend, der noch immer anhält. Wegen diesem Video wurde auf 1 erneut für 2 Wochen bei YouTube gesperrt. In Genf sagte Wissenschaftler Steve Kirsch exklusiv gegenüber auf 1,
in den ersten 6 Monaten nach der Einführung des Impfstoffs ist die Sterblichkeitsrate sogar gestiegen. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Dafür gibt es keine Erklärung und niemand wird mich in dieser Frage zur Rede stellen.
Auf 1 wird bekämpft, damit Sie entscheidende Informationen wie diese nicht erhalten können. Bei auf 1 TV sehen Sie aber weiterhin alle Videos unzensiert. Auch das brisante Interview mit Steve Kirsch und Dr. S.C. Malhotra unter dem Titel Gentherapie, die Wahrheit über die WHO. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.